der Podcast.
Folge 107, der Brandenburger Zwiebeljack.
Herzlich willkommen, liebe Hörenden, zu Folge 107 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Es zwinkert mir auf der anderen Seite zu der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Hallo Tilman, grüß dich.
Hallo, lieber Sebastian Hengstmann, du bist Kabarettist aus Magdeburg. Und so. deswegen freue mich, dass ich jetzt wieder, ich war ja die letzten zwei Male on the road und wollte jetzt noch ganz kurz auflösen, was das war.
Genau,
das
erzähl,
Das war so eine Studienreise für so Stipendiaten aus dem Ausland durch Deutschland. Also ich war da quasi der Reiseführer und musste dann dafür sorgen, dass der Bus immer pünktlich abfährt und so weiter, dass man da.
Was dann, für Studenten?
Das waren Forschungsstipendiaten, also größtenteils Promovierte schon, also aus allen möglichen Fächern, aus allen möglichen Ländern da waren. Also es ist tatsächlich eine große Herausforderung, 12 Tage am Stück nur Englisch zu sprechen. Deswegen habe ich mich gefreut, kurz mal unterbrechen zu dürfen und mit dir auf, sagen wir mal, das, was ich als Hochdeutsch empfinde, zu sprechen.
Ah ja, okay. Und die haben Orte besucht oder war es eine Sightseeing-Tour oder
es war,
was?
Vieles war Sightseeing, vieles war aber auch Forschungsinstitutionen, ein bisschen Wirtschafts, Industrie oder was auch immer. So von allem etwas. Und ja, war gut.
Darf man fragen, wo ihr überall wart? Also zumindest so die Höhepunkte?
Also mein Höhepunkt war in Würzburg die Weinprobe im Bürgerspital. Also das ist nicht, weil ich Auch weil ich, ja, aber es ist wirklich beeindruckend. Das Bürgerspital gehört ja zu den drei großen Weingütern, die der Stadt Würzburg gehören. Das ist gar nicht so üblich, dass Städte
Genau.
sowas besitzen, aber das
Genau.
ist sozusagen, man tut dann der Stadt was Gutes, wenn man da was kauft. Und das ist so, man kommt oben hin, klingelt irgendwie und dann wird man in so einen riesigen Keller-Labyrinth wird man dann geführt und da stehen dann riesige ovale Holzfässer, aber natürlich auch dann die Edelstahlfässer, in denen ja das meiste gemacht wird. Die richtig Premium guten Weine, die sind ja im Holzfass. Das wird dann auch entsprechend definiert, aber die meisten, so die meistens zum Verbrauch, die sind im Stahlfass. Und ja, also, und dann gab es da so eine schöne Weinprobe, fand ich auch sehr gute Weine. Also da muss man sagen, das war ein Highlight. Aber ansonsten auch, war halt schön sommerlich und da ist ja immer schön unterwegs zu sein.
Ich habe meine Weinfass gespielt, also fast. Und zwar irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, also Mosel eher, würde ich sagen, irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Und zwar ist das auch ein ehemaliger Weinkeller und da sind aber da gab es keine Weinfässer, sondern so Räume, die waren innen so mit Glaskacheln und da wurde der Wein oben reingelassen. Und das war aber stillgelegt und hatten die eine Tür reingemauert, also eine Tür reingeschlagen und das waren so die Garderoben und Konferenzräume und so. Und da haben wir uns in einem von so einem Weinfass umgezogen. Und wenn die Tür von außen abgeschlossen hätten, oben die Weinleitung war noch, dann hätten die uns da quasi drin ertränken. Das war ein Riesenraum, also einige Hektoliter Wein haben da reingepasst. Die Veranstaltung war auch super.
Also in Deutschland gibt es ja tatsächlich die größten Weinfässer, mindestens die drei größten. Zwei davon sind in meiner Heimat Hohenlohe. Eins steht sogar in so einem Weinberg einfach. Also das wird natürlich nicht mehr benutzt, aber es ist auch so ein begehbares mit Fenster und so. Ja, ich
Auch
würde auch
schön.
gerne mal in einem Weinfass wohnen. So, also jetzt kommen wir aber zu den aktuelleren Themen.
Ja, genau. Also gleich mal, weil ich ja wieder sehr viel Podcast höre und da auch bevorzugt Interview-Podcasts, wie zum Beispiel Hotel Matze, ganz oft Comedians und Satiriker, wurde immer gefragt, was darf Satire, wie weit darf Satire gehen, möchten wir uns zu Solingen und Moers eigentlich nicht äußern. Mir ist nur eine fiese Sache, haben wir auch zweimal auf der Bühne probiert, hat auch tatsächlich funktioniert, dass man sagt, das Messerattentat in Solingen, hoffentlich war das Messer rostfrei. Aber das ist, weil wegen Solingen rostfrei. Der Messermarke aus Solingen.
So
Kennst du
weit
gar
bin habe ich
nicht?
jetzt. Nö. Also
Es
ich
gibt doch
gucke nicht
Solingen
auf.
rostfrei. Das ist die große Messermarke für Haushaltsmesser. Solingen rostfrei. Gibt
Was
sogar in
ist
dem Bud
das
Spencer Film 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, wo Terence Hill mit dem Messer bedroht wird, sagt Bud Spencer, was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen.
Siehst du, da hast du natürlich ein bisschen mehr Allgemeinbildung, weil du eben, ja übrigens, ich habe ja ganz vermisst, dass Rainer Brandt hier Hauptthema unseres Podcasts war. Der ist ja gestorben,
Ja.
dein Lieblingssynchronsprecher und auch
Nein, nein,
Synchronautor.
nein. Synchronautor. Mein
Synchronautor.
Lieblingssynchronsprecher ist es nicht.
Okay.
Mein Lieblingssynchronautor und Synchronregisseur. Als
Ja.
Sprecher war er auch gut, aber da gibt es bessere. Also
Okay.
wesentlich bessere. Also ich glaube, mein All-Time-Favorite, ist und bleibt Thomas Danneberg, aber von wem nicht?
Ja.
Also der Sprecher von Terence Hill und von John Travolta und von Arnold Schwarzenegger und so weiter und so fort. Aber dass Rainer Brandt gestorben ist, das war schon harter. Also dem haben wir diese sogenannte Schnodderdeutsch-Synchro zu verdanken. Also ja. In dem Bud Spencer und Terence Hill-Film oder in der Serie Die Zwei im Original The Persuaders mit Curtis und Moore und so. Ja, das hat mich schon mitgenommen, muss ich sagen. Aber es war auch absehbar. Der Typ war fast 90.
Gut,
oder
gut.
Über 90 sogar, der war glaube ich sogar über 90. Und, das darf man nicht vergessen, Rainer Brandt hat, der war ja nicht nur Synchronsprecher, der war auch Schauspieler und hat in dem Udo Lindenberg Musical Hinterm Horizont, was dir in Berlin ja vielleicht schon mal das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sein dürfte,
ja.
Als die von Hamburg nach Berlin kamen, haben die Rainer Brandt damit besetzt und zwar mit der jetzt hat mein Telefon gerade geklingelt, bin nicht gewöhnt, das auf lautlos zu haben. Haben die, sorry, ich muss mein Telefon gerade lautlos machen, hat er eine wichtige politische Rolle zu Wendezeiten. Er hat einen DDR-Politiker gespielt, und zwar Erich Mielke. Hm? Rainer Brandt hat Erich Mielke gespielt. Und da haben sie auch im Interview so erzählt. Also erstmal, Rainer Brandt kannte jeden. Und hat alles gemacht und er war der lustigste Mensch der Welt. So, kennst du dieses Altherrenpatriarchat? So war Rainer Brandt.
Ja.
So. Und der hatte Erich Mielke und haben sie ihm die Rolle angeboten, hat er sich das erstmal angeguckt. Er hat die Rolle erstmal komplett umgeschrieben, war. Er muss da ein paar Gags drin, verstehst du? Das war Rainer Brandt.
Ja.
Das dünnste Buch der Welt? 400 Jahre deutscher Humor.
Ja. So.
Ja.
Okay, also dann, wir waren aber bei Solingen und ich glaube, es ist alles gesagt, wenn man hier mal ganz kurz aus dem Statement des Bundeskanzlers zitiert.
Moment, ganz kurz.
Genau, du kannst die nächsten 30 Minuten quasi abschalten. Nein, also jetzt genau. Ist es ganz wichtig, dass wir das Notwendige tun. Ich bin sehr dankbar, dass die Polizei hier im Land, die Polizei des Bundes und alle Sicherheitsbehörden eng zusammengearbeitet haben und dass wir jetzt einen Täter in der Obhut des Generalbundesanwalts und in der Gefängnissituation haben, sodass er verhört und auch angeklagt werden kann. Gleichzeitig müssen wir alles dafür tun, dass wir sicherstellen, dass sie... Okay, ich höre jetzt auf. Also es ist unglaublich.
Ich wollte gerade sagen, also mir hat schon...
Ja...
Mir hat schon der erste Satz gereicht. Jetzt ist es wichtig, das Notwendige zu tun. Was?
Ja.
Egal.
So, die Ampelkoalition, ja, die regiert ja auch danach, dass es wichtig ist, das Notwendige jetzt zu tun. Und eine Gefängnissituation ist auch ein schönes Wort. Das habe ich jetzt dazu gelernt. Aber ich glaube, weiter brauchen wir nicht über diesen Vorfall zu reden, weil es erinnert mich tatsächlich ein bisschen so an die USA. Da ist ja... Ist ja alles doch schlimmer als hier. Da ist ja alle paar Monate gibt es ja ein Schulmassaker, Schulamoklauf oder so mit Dutzenden Toten. Und dann heißt es, jetzt muss es aber das Letzte gewesen sein. Jetzt muss sich was ändern. Und wenn man, also ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man da seinen Arsch drauf verwettet, dass das nicht passieren wird. Und ich glaube, so ähnlich ist das hier. Es ist halt tragisch, weil bei der AfD natürlich jetzt die Sektkorken knallen, das ausgerechnet jetzt in 9 Tage vor der Wahl. Das war ja Mai auch schon so. Ich glaube sogar auch 9 Tage vor der damaligen Europawahl, dieser Messermord in Mannheim an den Polizisten. Und ich finde, die Islamisten sollten, wenn sie schon diese Taten begehen, wenigstens so nett sein und sie dann begehen, wenn keine Wahlen sind.
So. Und wir wissen ja beide, große Fans von Verschwörungstheorien. Und wir wissen natürlich, dass diese Messerattentäter von der AfD bezahlt wurden. Das wissen wir.
Ja, also wie gesagt, zumindest passt es den in den Kram und deswegen weiß ich auch nicht, werden wir dann am Sonntag sehen, ob das jetzt noch eine zusätzliche Auswirkung aufs AfD-Ergebnis hat oder nicht. Naja, aber lass uns mal in die USA schauen. Da gibt es einen interessanten...
Genau, von einem Vollidioten zum nächsten.
Genau, apropos Vollidiot, also oder apropos Nicht-Vollidiot, also es war ja letzte Woche der Demokratenparteitag, ging ja zu Ende und einer der Redner war Bill Clinton, muss ja so sein, als ehemaliger Präsident, und der hat einen schönen Gag rausgehauen über Trump. Er hat gesagt, Donald Trump ist wie ein Tenor, der sich aufwärmt. Im Englischen ja doppelt so witzig, weil es einfach ich heißt.
Und, ja, genau, stimmt.
Ja, also Bill Clinton beim nächsten Sommerkabarett als Autor einstellen, wie wär's? Lustet eine Kleinigkeit.
Nein, weil der Vögel, der vögelt mir da alles weg.
Oh, Sebastian, ich hätte es ahnen müssen, als ich mit Bill Clinton anfing.
So,
Also,
der provoziere mich nicht.
Okay. Nee, aber tatsächlich, der Wahlkampf hat eine weitere Wendung genommen, denn Robert Kennedy Junior, der Sohn des früheren Justizministers, war ja als Parteiloser angetreten und der hat sich jetzt zurückgezogen zugunsten von Donald Trump. Das heißt, er will eigentlich nur in den Swing States sich zurückziehen, in den anderen Staaten kandidiert er, wo er keine Aussicht hat. Also ich weiß auch nicht, was das jetzt für eine Konstruktion ist, aber und dieser Typ, ja, also war ja Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und ich glaube, die coolste Geschichte von ihm, die hat er selbst zugegeben Anfang des Monats in irgendeiner TV-Show, so wie beiläufig hat er das zugegeben. Und zwar, es gab wohl vor 10 Jahren mal im New Yorker Central Park einen Vorfall, der bis dahin oder bis heute unaufgeklärt war. Nämlich da lag plötzlich ein toter Babybär rum. Also es gibt ja paar Bären in diesem Park, aber der war halt da irgendwie, also war angefahren worden, aber lag da ohne Fahrspuren, ohne alles. Und jetzt kam raus, der hatte den in irgendeinem Nationalpark aufgesammelt. Eine andere Frau hatte den mit dem Auto angefahren und er sagte, ach, den packe ich in mein Auto. Und da war er abends im Hotel irgendwie besoffen und hat den dann dort hingelegt. Wie, also so typischer dummer Jungenschrei. Und irgendwie hat er dann noch erwähnt, ja, eigentlich hatte der den ja im Auto, um ihn später zu essen. Also, wir kennen alle die großen, ja, die New Yorker Kochbücher sind ja voll von Bären und also diese Geschichte. Ja, und der erzählt so mit so einer Selbstverständlichkeit. Also, ja, das, ich glaube, da sind wir ganz froh, dass dieser Präsident an uns dann doch vorbeigeht, weil was Donald Trump irgendwie
würde er
den Bären anfängt, ja.
Würde er ja auf jeden Fall. Die Frage ist ja, hat das jetzt eine Auswirkung? Also sprich, reichen die paar Stimmen, die er sozusagen, gerade in den Swing State ist es ja nicht ganz unwichtig, reicht das?
Ja, das ist natürlich, ja, so diese dritten Kandidaten haben ja schon immer auch, kriegen ja auch in den Swing States Stimmen von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Die eigentlich sagen sollten, ja, ich will ja doch den bei denen, den ich dann von den zwei Hauptkandidaten am besten finde, doch irgendwie putzen. Aber ja, kann schon sein, dass da ein paar 1% plus ist. Aber so wie die Kampagne im Moment läuft von Donald Trump, müsste er noch mehr liefern, als dann irgendeinen Bärentöter noch in seine Kampagne zu kriegen.
Wow.
Naja. Also, das ist aber, also, ich stelle mir das so in Deutschland vor, wie, gut, bei uns gibt es keine Bären, aber so ein Wolf. Es gibt ja ein paar Politiker, die so auf Wölfe fixiert sind und der dann auch irgendwie einen einfach zufällig mal totfährt und dann aber im, was weiß ich, im Tiergarten in Berlin ablegt. Also, wäre. Man kann sich ja oft auch überlegen, was wäre, wenn das bei uns passieren würde. Nein. Ja, ansonsten haben wir im Sommer,
okay, aber
mit dem Wolf. Wir haben ja, ja, Wolf oder was gibt es hier noch für Tiere, Wolpertinger oder so, ja, naja, nee, genau. Aber tatsächlich der Sommer.
Wir haben Feedback gekriegt, ich suche es nur gerade, fällt mir gerade ein. Wir haben Feedback bekommen, fällt mir gerade ein, und zwar vom Jörg. Jörg schrieb, das wollte ich bloß an der Stelle mal kurz einbringen. Hallo ihr zwei, ich habe das Gefühl, ihr werdet bei jedem Podcast schneller beim Sprechen oder lasst ihr das Band schneller laufen. Teilweise kann ich euch nicht mehr folgen, beziehungsweise lassen sich die Sätze automatisch nicht mehr entschlüsseln. Vielleicht liegt es ja an mir, man wird ja auch nicht jünger, dann ignoriert meinen Hinweis. Ansonsten wäre ich euch nicht böse, wenn ihr einfach einen Gang runterschaltet. Empfinde ich jetzt nicht so, aber kann natürlich sein.
Das ist irgendwie seltsam.
Tut
weil
mir
wenn
leid,
wir,
Jörg.
Wenn wir früher, also wie... Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass wir plötzlich anders sprechen als sonst. Aber ja, schauen wir mal. Ansonsten gibt es ja immer die Möglichkeit, auch bei den Podcatchern oder bei YouTube oder wo auch immer, wo man was konsumiert, immer auch runterzuschalten auf Viertelgeschwindigkeit oder halbe. Also lohnt sich. Genau. Und dann hat man mehr von uns. Also dann ist es doppelt so lang. Ist ja auch was Schönes.
Ja, genau. So, ja,
so,
bitte.
Aber es gibt tatsächlich auch in Brüssel was zu tun. Brüssel macht keine Sommerpause, sondern Ursula von der Leyen muss ja eine Kommission zusammenbasteln.
Warte ganz kurz. Den Satz, es gibt ja auch in Brüssel was zu tun, das sagt man ja auch nicht oft. Deswegen finde ich es schön, dass du ihn jetzt gesagt hast. Entschuldige bitte, ich wollte ihn nicht.
Ja, wie rein. Gesagt, es geht nur um das Formale, dass die Kommission gebaut wird. Wenn die dann da ist, dann kann sie ja die Beine hochlegen. Aber es war so, Ursula von der Leyen wurde ja Mitte Juli vom Parlament, vom EU-Parlament als Kommissionspräsidentin gewählt, aber nur erstmal nur designiert. Das heißt, die Kommissionspräsidentin wird ja dreimal gewählt, einmal vom Rat aufgestellt, dann vom Parlament designiert und dann, das ist für Oktober geplant, die Bestätigung der gesamten Kommission als Gesamtheit. Das heißt, wenn da jetzt auch nur einer drin ist, der ein bisschen, was weiß ich, wenn Robert Kennedy jetzt EU-Kommissar wäre oder geplant wäre, dann würden die Abgeordneten wahrscheinlich sagen, nee, den wählen wir nicht, also wählen wir keinen. Das ist auch schon mal geschehen und da musste dann die Person jeweils ausgetauscht werden. So, und die von der Leyen möchte gern die Parität zwischen den Geschlechtern erreichen in der EU-Kommission. Kleiner Spoiler, das war bisher auch noch nie erreicht worden. Aber sie möchte das jetzt. Und sie hat alle Mitgliedstaaten gebeten, ihr zwei Personen zu nennen. Ein Mann und eine Frau. Und sie hätte dann sich was rausgesucht, ja? Du meldest dich, Sebastian?
Frage. Ja, das Problem ist, wir haben so dermaßen das Delay, deswegen will ich nicht immer dazwischen quatschen, dann melde ich mich lieber. Ja? Und zwar, als was zählt sie? Olaf Scholz, ja, Olaf Scholz zählt ja zum Beispiel bei dem Pari-Pari, was wir inzwischen sowieso durch Boris Pistorius nicht mehr haben, aber Olaf Scholz selber hat ja nicht mitgezählt bei der Pari-Pari-Besetzung. Zählt sie mit? Weil sie müsste ja mitzählen als Frau. Das wäre ja wieder, also ich vermute, sie haben nie, kein Problem, genug Männer zu finden.
Ja, genau, sie zählt mit und dazu kommt ja, dass es eine ungerade Anzahl ist, 27 Kommissionsmitglieder, sodass man da wahrscheinlich auch nicht so streng wäre, aber sie ist davon tatsächlich sehr, sehr weit entfernt, weil keine einzige Regierung hat sich daran gehalten, an diese Vorgabe zwei Personen zu benennen, sondern alle haben bisher nur eine Person benannt. Runter, also die deutsche Regierung stellt natürlich sie auf, obwohl das natürlich auch ungewöhnlich ist. Ja, die Ampelkoalition ist ja nicht, oder sie ist ja nicht Teil der Ampelkoalitionsparteien. Dann die estnische Regierung hat Kaja Kallas aufgestellt als Außenbeauftragte. Das war ja vom Rat auch schon so abgesegnet. Das heißt, Estland hat auch schon alles oder hat quasi nichts mehr zu tun. Und genau, jetzt fehlen sogar noch welche. Es gibt ja auch zwei Länder, in denen seit Jahren keine Regierung, also Bulgarien ist seit Jahren keine Regierung mehr vernünftig ins Amt gekommen. Und in Belgien, das muss man auch verstehen, die haben erst Anfang Juni ihre Parlamentswahl gehabt. Da kann man nicht erwarten, dass sie schon eine Regierung haben, die dann auch jemanden aufstellt. Das heißt, naja, da fehlt es noch. Und die Italiener sind auch, haben auch getrödelt.
Hm? Wie lange hat Belgien letztes Mal gebraucht um eine Regierung? 4 Jahre?
Mindestens, ja. Also ja. Gerade so in den letzten Jahrzehnten wurde es immer, also da, es fällt im Grunde auch nicht negativ auf, wenn da niemand regiert. Und deswegen ist Belgien ja auch so symptomatisch, oder es ist eigentlich ein gutes Bild für die Gesamt-EU, wenn Belgien selber keine Spitze hat. Aber genau, also jetzt jedenfalls, wenn man mal durchzählt, das hat die Frau von der Leyen getan, inklusive ihr und Frau Kallas, die ja schon gesetzt waren, haben nur 7 Staaten bisher eine Frau nominiert, 3 keine. Und insgesamt sind dann ja noch 17 übrig, die Männer nominiert haben. Das heißt, da ist man doch relativ weit weg von der Gleichheit. Ich weiß nicht, was kann sie jetzt machen? Also es
Nee. Nee, du vergisst den Faktor, dass sowohl Frau Kallas als auch Frau von der Leyen, die zählen ja mindestens doppelt oder dreifach. Und dadurch gleicht sich das aus.
Also, ja, da kommen wir zum nächsten. Also die Staaten dürfen nominieren, wenn sie wollen. Also das ist Recht der Staaten, die sagen, von uns muss diese Person da rein. Das Einzige ist, wenn das Parlament eben alle ablehnt. Oder im Falle zum Beispiel, wenn ein Kommissar nachbesetzt wird, nach in der Mitte der Wahlperiode, dann wird natürlich über den einzeln abgestimmt, da hat das Parlament dann Vetorecht. Aber normalerweise ist es so, übers Personal hat die von der Leyen keine. Aber sie kann natürlich die Ressourcen verteilen, das ist komplett ihre Entscheidung. Sie kann jetzt sagen, okay, ihr könnt mir die ganzen Männer schicken, aber die werden dann die Frühstücksdirektoren, die kriegen nichts. Ja, und die wichtigen, zum Beispiel Vizepräsidentin, es gibt ja, was weiß ich, 5, 6 Vizepräsidentinnen mit lauter, die dann quasi jeweils direkten Vorgesetzten der anderen Kommissare sind. Da kann man natürlich eine Menge machen. Und wie du schon gesagt hast, die beiden wichtigsten Personen sind schon Frauen, die nominiert wurden. Also da kann man sozusagen auch ein bisschen mit drohen. Aber es wird jetzt wahrscheinlich so laufen, dass sie mit diesem Personaltableau, das sie bekommen hat, weiter gieren muss mit ungefähr sieben Frauen von 27. Das ist jetzt wirklich nicht so viel. Und das letzte Mal war die Quote so niedrig vor 20 Jahren. Übrigens, du darfst jetzt mal raten, wann die allererste Kommissarin ins Amt kam. EU oder EG oder was auch immer. Darfst du mal raten, die allererste. Weil das waren ja vorher immer nur Männer.
Wir reden von seit 1979, ne?
Nee. Die EU und deren Vorläufer gibt es ja seit 1952.
Ah, okay. Ihr seid 1970 ins Parlament ab. Da jetzt mal eine spontane Zahl, 1984.
Ja, sogar noch später, 1992 erst.
Also erst in der EU sogar.
Ja, gerade noch so. Also die Kommission, die zweite Kommission von Herrn Delors, die war mit den. Nee, Entschuldigung, 1989 bis 92, diese Nein, drei. Es war damals 3 Jahre Amtszeit. Die zweite Kommission hatte sogar 2 Frauen, die davor hatten alle 0. Und danach war dann auch wieder nur eine. Also die Frauen sind tatsächlich eine Seltenheit da an der Spitze. Und das ist halt.
Aber der Spruch heißt ja auch, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Ne? Mit einer Oma ist ja, dann reimt sich ja nichts.
Reimt sich nichts. Und ja, Frau von der Leyen ist ja auch so eigentlich eine siebenfache Mutter, muss man sagen. Aber immerhin, sie hat da ja doch jetzt 4, 5 Jahre zugebracht und die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich auch. Ja, das war im Grunde, das war's für diese Woche. Hast du sonst noch irgendwas?
Was heißt für diese Woche? Also es gibt ja einige nicht ganz unwichtige Dinge, die diese Woche noch passieren, auch wenn wir heute schon Donnerstag haben. Am Sonntag ist ja eine Situation, die tritt ja ein, dass wir uns am Montag schon wieder hören. Nämlich Landtagswahl in Sachsen und Thüringen.
Hast du gerade Olaf Scholz Pillen geschluckt oder was? Eine Situation, die tritt ja ein. Mein Gott,
so schlimm ist jetzt auch nicht.
Doch.
Genau. Okay. Also.
Genau, also es gibt die Wahl. Ja.
Genau. Ich habe mal die aktuellen Umfragen mir versucht zu organisieren. Jetzt finde ich sie natürlich auch spontan nicht. Warte ganz kurz. Wir haben Thüringen und wir haben Sachsen. So, gehen wir erstmal nach Sachsen. Also, in Sachsen sieht die Situation ja ganz interessant aus. Wobei die Umfrage hier ist jetzt vom 24.08. Die ist wohl nicht mehr ganz aktuell. Das ist jetzt hier alles auf wahlrecht.de. Hast du eigentlich immer
die. Genau, da ist die Meinung des Messerattentäters von Solingen noch nicht mit eingespeist in diese Umfrage.
Ja, aber trotzdem hat hier auch in Sachsen ist hier die AfD stärkste Kraft laut dieser Umfrage. Ach so, ja, war einen Tag vorher bei Forschungsgruppe Wahlen. In INSA ist immer nicht ganz so vertrauenswürdig. Ne? Also laut Forschungsgruppe Wahlen vom 23.08. haben wir CDU bei 33%, AfD bei 30%. BAMS hat am 24.08. jetzt AfD bei 32%, CDU bei 30%. Nichtsdestotrotz SPD bei 6%, Grüne bei 6%, Linke und FDP raus aus dem Landtag. Freiwähler auch. BSW bei 15%. So. Also wie gesagt, ich hatte mich ja letzte Woche schon drüber aufgeregt, Linke fliegt tatsächlich aus ihrem ersten Ostdeutschen. Es gab noch nie einen ostdeutschen Landtag, in dem die Linkspartei respektive die PDS nicht drin war. Das wird jetzt in Sachsen vermutlich das allererste Mal passieren, dass die Linkspartei aus dem Landtag rausfliegt. Und dann können sie sich auch einsalzen lassen. Bei der FDP ist man es ja gewöhnt, die fliegt ja ab und zu mal raus, kommt wieder rein. Die Grünen genauso, fliegen mal raus, kommen wieder rein. Die FDP wird hier übrigens unter Sonstige schon geführt und die Sonstigen liegen insgesamt auch nur bei 5%. Also ist scheint dieses Wahlergebnis
also da gibt es ja nicht sowas wie Tierschutzpartei oder so, die spielen da keine Rolle. Also das ist wirklich ungewöhnlich, dass die sonstigen oder die eigentlichen sonstigen ja dann nur 2% sind. Aber das spielt sich ja alles auch im, also das wird ja nicht eigens nachgefragt. Also die Umfrageinstitute würden jetzt nicht, weil es einfach statistisch nicht möglich ist, unter 3% irgendwas festzustellen.
Genau. So, also das heißt, wir hätten jetzt aber eine satte Mehrheit für diese jetzt regierende Jamaika-Koalition. Also satt ist auch gut, 41% im Gegensatz zu der alleinigen Oppositionspartei AfD bei 32%. Das würde sogar theoretisch, wenn es so bleibt, könnte es sogar für eine CDU-SPD-Regierung, nee, das würde nicht reichen.
Fehlt ja noch das BSW. Also da eigentlich reicht es nicht für die. Stimmt. Also diese negative antidemokratische Mehrheit, die ist schon möglich, ja. Naja, gut, aber jedenfalls wollte ich mal deine Prognose wissen.
Warte. Ich halte das so, wie das hier ist, für gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich sehe das so, dass in Sachsen auf jeden Fall der Ministerpräsident bleiben wird. Und dass, wenn es für eine knappe Mehrheit, also hier haben wir 47%, ja gut, das ist, wird wirklich knapp, 47% gegen 41%, so wie es im Moment hier aussieht. Die INSA-Umfrage sieht es ein bisschen anders, die sieht 46% gegen 41%. Also laut der INSA-Umfrage könnte es sogar reichen für die aktuelle Regierung. Ich gehe aber davon aus, dass Michael Kretschmer definitiv Ministerpräsident in Sachsen bleibt und dass es wieder zu dieser Jamaika-Koalition eventuell unter Tolerierung des BSW kommt. Ich glaube kaum, dass die CDU und das BSW gemeinsame Sache machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wenn es nötig ist, aber laut dieser Umfrage haben sie zusammen auch nur 41%, das wird nicht reichen. Nee, 44%. Aber es wird
genau, also
nicht
reichen. Da müsste man noch andere dazukehren. Also das ist wirklich, ja, Verfahren. Gut, also dann
also wenn
sagst
es,
du...
wenn es für diese Jamaika-Koalition reicht, wird es dabei bleiben. Ansonsten, Michael Kretschmer wird auf jeden Fall Ministerpräsident bleiben. Das ist meine Prognose.
Aber das sind ja Prognosen, die können wir am Montag noch gar nicht auflösen. Da wird am Montag wird man das noch gar nicht wissen. Da kommen ja die monatelangen Verhandlungen. Und ja, deswegen würde aber tatsächlich sagen, dass die AfD jetzt nochmal 2 Prozentpunkte drauflegt auf das, was da prognostiziert ist, auf den letzten Metern aus den genannten Gründen. Und ja. Okay.
Ja gut, das weiß ich nicht. Also, naja, also das weiß ich nicht genau, weil hier 32%, ich glaube, dass der Zenit an AfD-Zustimmung langsam wirklich erreicht ist. Ich hoffe es. Es ist eine Hoffnungsprognose, ja.
Gut.
Ja. Gut. Gehen wir nach Thüringen?
Gehen wir nach Thüringen.
Da haben wir hier, da sieht's, warte. Ja, warte. Wo habe ich es denn? Hier. Thüringen. So, da sieht es radikal anders aus. Da sieht es wirklich radikal anders aus, weil da haben wir hier AfD 30% mit Abstand stärkste Kraft und das wird auch so bleiben. Vermutlich, wenn man da den Solingen-Effekt noch mit dazu rechnet, wird sogar noch ein bisschen mehr. Auch diese Umfrage ist von der BAMS vom 24.8., also so ähnlich wie in Sachsen, vom 23.8. die INSA-Umfrage. Da sieht auch AfD bei 30%, beide. CDU bei 21, respektive 23%, also zweitstärkste Kraft, aber weit hinter der AfD. BSW bei 20 respektive 17%. Also das heißt, bei beiden Umfragen ist eine Mehrheit an den beiden, ich nenne sie jetzt mal Russland-Parteien, nicht möglich in Thüringen. In Thüringen ist eine Mehrheit an AfD und BSW vorbei nicht möglich. Also wie gesagt, bloß mal so, falls es noch irgendwen interessiert, Grüne sind wahrscheinlich raus, FDP ist raus. Es bleiben nur CDU, SPD, Linke immerhin mit 14%, wobei hier man hier auch sagen sollte, das ist nicht die Linkspartei, das ist Bodo Ramelow. Also, dass die Linkspartei in Thüringen überhaupt so viele Stimmen hat, liegt ausschließlich an Bodo Ramelow. Also wenn man sächsische Verhältnisse nimmt, sind 10% hier allein Bodo Ramelow. Ja, da kann ich nur gar nichts zu sagen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt.
Also das ist quasi ausgeschlossen, aber es ist halt auch, in Thüringen ist, glaube ich, so, dass man die Regierung nach 5 Monaten bilden muss, sonst gibt es irgendwie, ja, sonst, ja, es droht eine Neuwahl. Letztes Mal hat es ja auch ewig gedauert, bis dann der Falsche gewählt wurde und dann wieder der Richtige. Also das wird uns wahrscheinlich sogar noch dieses Jahr vielleicht gar nicht aufgelöst werden. Aber
also
da denke ich schon, dass die CDU und das BSW bestimmt zusammen regieren werden, weil es eben nicht anders, nicht ohne BSW gehen wird. Und wahrscheinlich würde man noch die SPD mit reinnehmen.
Wird man müssen, also weil dann wäre ja die Opposition, wäre ja AfD und Linkspartei und da sind wir hier auch bei 44%, bei beiden, laut beider Umfragen, die ich jetzt hier habe, und da müssten sich schon alle anderen Parteien wirklich zusammentun, um das zu erreichen.
Ja, und dann gibt es eine geheime Wahl des Ministerpräsidenten und dann gibt es wieder irgendwelche Abweichler, die keiner kennt, also das wird, okay, den Rest reden wir dann am Montag in unserer Sonderfolge darüber. Ich habe noch...
Genau.
Zwei lustige Dinge, beziehungsweise eine sehr gute Nachricht, denn das Bundeskabinett hat jetzt das gesundes Herzgesetz beschlossen. Herr Lauterbach sorgt persönlich dafür, dass alle Herzen jetzt gesund sind. Da ist natürlich jetzt nicht die Rede von irgendwelchen vergifteten Herzen von AfD-Wählern, aber das grundsätzlich die Herzinfarkt. Ja, also, aber es ist doch wichtig, dass man die Gesetze so nennt. Also sonst ist der Bürger doch einfach zu blöd, um zu merken, worum es geht. Also gesundes Herzgesetz.
Also, Franziska Giffey, ich höre dir trapsen.
Ich höre dir trapsen. Ja, vielleicht ist es, vielleicht war sie Ghostwriterin, die hat ja jetzt auch nichts mehr zu oder wenig zu tun. Kann an dem Gesetz mitgeschrieben haben. So, und genau. Zum Zweiten, da hab ich ein Bild rausgesucht, das wirst du in die Shownotes stellen, und zwar aus Brandenburg. Über Brandenburg reden genau. Wir ja erst in 3 Wochen oder 3,5 Wochen, aber auch da ist bereits Wahlkampf und genau. Die Freien Wähler sind in Brandenburg. Also wir wissen, Freie Wähler, das sind ganz tolle Menschen, wirklich nur an Politik interessiert, also auch in anderen Bundesländern, in Bayern zum Beispiel, und in Brandenburg sind die eben auch sehr seriös unterwegs. Und das Markenzeichen ist die Orange. Also man muss sich das so vorstellen, der dortige Freie Wählerchef Peter Wida, wenn man den mal googelt, also Wida mit V-I-D-A, und mal googeln, Peter Wida Orange. Dann wird man also 1000 Bilder finden. Das ist so, wie Markus Söder ist. Also das ist wie so ein Fetisch. Der hat immer... Das sieht ein bisschen aus wie Schweinchen dick, wo ich denke, du hast bestimmt keine Orange zum Frühstück gegessen, sondern ein Spanferkel. Aber der hat dann immer so eine Orange in der Hand und hält sie dem Wähler hin, wo man denkt, ja, also eigentlich soll man von fremden Männern nichts annehmen. Und wenn es nur eine Orange ist, googelt das einfach mal. Toller Typ. Und der spammt auch die sozialen Medien zu. Und jetzt gibt's hier, die werden jetzt KI, machen jetzt KI-gestützte Plakate. Also man sieht hier auf diesem Plakat eine Oma, die sehr schockiert ist, die Hände hochhält, weil sie ausgeraubt werden soll. Und hinter der Oma rennt ein Polizist herbei, dessen Kopf eine Orange ist. Und dann hat er noch so ein Smiley, also 2 Augen, ein Mund. Also wie man sich so einen Durchschnittspolizisten vorstellt. Und ich weiß auch nicht, ob sie vor ihm wegrennt. Ich würde es tun. Also das ist wirklich...
Sieht so aus.
Sieht so aus. Und dann der Slogan ist, Sicherheit für alle. Jetzt kommt eine Gleichung. Orangen rein. Orangen rein plus Verbrecher weg. Gleich Angst runter. Orangen rein.
So, und nur darum geht's. Genau.
Also Peter Wida, der hat auch schon im Landtagsplenum am Rednerpult eine Orange gehabt und anscheinend in manchen Instagram-Clips auch schon mal einfach ganz beherzt in eine Orange reingebissen. Da muss man wirklich sagen, das ist doch der unverstellte, uninszenierte Mann von nebenan, also der einfach mal so in eine Orange reinbeißt. Wer tut es nicht?
Kennst du den Film Zwiebeljack räumt auf mit Franco Nero?
Den kenne ich nicht.
Das war im Zuge dieser ganzen Spaßwestern, damit sind wir wieder am Anfang der Folge, nämlich bei Rainer Brandt, war das ja auch so ein Spaghetti-Western, der mit Franco Nero, der ja auch einen seriösen Spaghetti-Western mitspielte, und der spielte Zwiebeljack. Und Zwiebeljack hat den ganzen Film über Zwiebeln gegessen. Und zwar, indem er diese Zwiebeln in die Hand nahm und in diese Zwiebeln herzhaft reinbiss. Man weiß, hinterher, es waren Äpfel, also haben Äpfel genommen, damit Franco Nero nicht wirklich in Zwiebeln,
aber
Zwiebeljack hat die ganze Zeit in Zwiebeln gebissen.
Ja. Genau. Ja, und Peter Wida ist jetzt der Zwiebeljack Brandenburgs und so wird die Folge wahrscheinlich auch heißen.
So. Wunderbar. Gut.
Das ist wirklich, also wie gesagt, googelt diesen Typen mal, folgt ihm, kommentiert unter seine Videos. Der hat es wirklich nötig. Also der Typ ist wirklich, wirklich skurril. So.
Wobei,
aber nicht, vergesst bitte auch nicht, unter uns zu kommentieren. Wir wollen auch gern mal.
Genau. Moment, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz noch gucken und dann machen wir Schluss. Jetzt gehe ich nochmal bei wahlreich.de rein, gucke mal die letzte Umfrage für Brandenburg. Oh da sind die Freien Wähler immerhin bei 4%.
Ja, und die haben auch in Brandenburg gibt es die Regel, dass ein Direktmandat genügt. Und dadurch kamen sie ja 2014 auch schon in den Landtag. Und aus 19 kamen sie dann über 5%. Also sie kommen sicherlich da rein. Und der darf also weiter seine Orangen auf dem Rednerpult platzieren. Wahrscheinlich muss der am Ende auch entgiften. Also nach dem Wahlkampf muss er auch eine Kur machen, eine Entzugskur von Orangen. Ja, aber es gibt auch einen Clip, wie er durch Bernau, das ist so seine Heimatstadt, fährt und sich dann über die ganzen Baustellen aufregt und dann immer so am Lenkrad sitzt und pöbelt und am Ende beißt er ausnahmsweise mal ins Lenkrad. Ist ja auch, man soll sich ja abwechslungsreich ernähren. So, lieber Sebastian, genau. Das soll es gewesen sein. Wir entschuldigen uns für den Delay heute. Das ist so ein bisschen schwierig gewesen, aber
ja, gut,
nächstes Mal wieder anders.
Genau. Wir hören uns am Montag auf jeden Fall. Wartet bitte nicht am Vormittag auf die Folge. Das wird nicht passieren. Das wird so gegen frühen Mittag. Aber ist ja auch egal. Die Folge am Montag, wo wir dann die beiden Landtagswahlen besprechen. Und dann sehen wir uns weiter. Tschüss, Thema. Bis nächste Woche.
Tschüss, Sebastian.